Macht lässt Kulturbeziehungen zu etwas werden, was über die Alterskultur hinausgeht. Also ich gehe auch davon aus, dass es einen Begriff von Alterskultur geben muss und als Alterskultur Bestand hat. Also Vorstellung, dass man Kultur erst dort hat, wo wir es mit altersentwobener Hochkultur zu tun haben oder mit Elitenkultur, halte ich für. Dennoch muss man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet Kultur, inwiefern kann Kultur über Alterskultur hinausgehen? Das ist die Frage der Nicht-Alltäglichkeit, muss man hier, glaube ich, einbeziehen. Und da habe ich zwei Überlegungen anzustellen. Einmal kann man im Rückgriff auf Herder da von der Bildung der Menschheit spricht, und ich glaube, diese Bildung der Menschheit kann man durchaus als gewissermaßen früheste Form dieses Kulturbegriffes deren. Er hat ein Argument stark gemacht, was ich auch gelegentlich gegen die hermeneutische Philosophie verwende, nämlich, dass diese Kultur oder die Bildung der Menschheit immer zwei Seiten hat, nämlich die Neuerfindung von kulturellen Beziehungen und die Pflege von Traditionen. Herder hat das so formuliert: Ein Volk, das nur seine Traditionen pflegt, zeigt dadurch, dass es kulturell tot ist. Ein lebendiges Volk, und für Herder ist Volk die Gemeinschaft, die eine solche Reise der Bildung der Menschheit, eine solche Kultur verkörpert, muss immer nach beiden Seiten gedacht. Fähigkeit zur Erneuerung, zur Erfindung und auch die Fähigkeit zur Pflege. Und ich habe das jetzt mit einem Begriff, den Bloch stark gemacht hat, gefasst als Erneuerung und Bewahrung des Erbes, als die beiden Funktionen, die für Kulturbeziehungen. Und darin wird auch deutlich, dass es sowohl bei der Erneuerung des Erbes als auch bei seiner Bewahrung eben nicht nur um gewissermaßen den tagtäglichen Gebrauch dieses Erbes geht, das natürlich in der Alterskultur immer eine wichtige Rolle spielt, sondern durchaus auch darum, wie dieses Erbe neu kritisch anzueichnen ist und wie auch sicherzustellen ist, dass die Kompetenzen reproduziert werden, mit ihm umzugehen. Das geht von der Pflege der Texte, der Textkritik, der Philologie bis hin zu der beständigen Aufführung entsprechender Events. Die Musik oder die Theater oder auch die Literatur leben ja nur in dem Maße, wie sie auch gegenwärtig sagen, wie sie auch vergegenwärtigt werden. Das heißt auch immer aktualisiert werden. Das gilt selbst für Texte. Jede Lektüre ist eine Aktualisierung. Man kann gar nicht lesen, ohne das Gelesene auf die eigene Gegenwart zu beziehen. Und man kann sich dann natürlich fragen, was hat das früher einmal bedeutet? Dann gewissermaßen versuchen, dafür gibt es dann etwa das Verfahren der Rekonstruktion der Wirkungsgeschichte, die Spezifik der eigenen Lektüre selber noch kritisch aufzuarbeiten und zu rekonstruieren, warum man selber jetzt den Text in der Weise liest, wie man ihn liest. In dem Sinne ist also Nicht-Alltäglichkeit in Kulturbeziehungen als ein vorgelagertes und nachgelagertes Moment immer präsent. Damit die Kulturbeziehungen in ihrer Alltäglichkeit funktionieren, bedarf es dieser besonderen Anstrengung, die dann ja auch arbeitsteilig von Spezialisten wahrgenommen wird, und bedarf es auch der besonderen Kulturveranstaltung. Ich denke, man kann das bis zu dem Punkt zuspitzen, dass sich so auch erklären lässt, warum jedenfalls seit dem 19. Jahrhundert der Gegensatz zwischen Avantgarden und Spießern so populär ist. Englischen Square. Ne? Also es gibt eine lange Tradition, die wirklich bis zu den Romantikern zurückreicht. Reichendorfs Taugenichts, könnte man sagen. Die für den Bereich der Kunst, und ich glaube, der Bereich der Kunst ist hier immer ein herausgehobener Bereich der Kulturbeziehungen, diese Nicht-Alltäglichkeit, dieses Herausfallen aus der Alltäglichkeit geradezu zur Bedingung. Also natürlich gibt es dann Vulgärformen, die das dann annimmt, das Klischee vom armen Poeten und ähnliche Dinge oder vom dem Alkoholismus verfallenen Maler und so weiter und so fort. Sie kennen dieses ganze Spektrum an Trivialmythen, das dieses Verhältnis bedingt. Aber der Gedanke, das ist nicht etwa menschheitsgeschichtlich so, sondern der Gedanke, dass damit die alltäglichen Kulturbeziehungen sozusagen funktionieren, man das Außergewöhnliche, zugespitzte, Avantgardistische, auch für die breite Masse Unverständliche dringend benötigt, ist in der Kultur der Moderne jedenfalls tiefer. Das macht dann etwas kompliziert die Frage, wie sich dieses im Zeitverlauf darstellt. Jedenfalls gehört zu den Kulturbeziehungen ganz wesentlich dazu, dass diese sich nicht gleichartig reproduzieren. Geht übrigens bis in die Philosophie hinein. Die Philosophie kann nicht sich in der Weise darstellen, um den Preis des Verlusts ihrer Aktualität, dass sie immer wieder das Gleiche sagt. Die Philosophie muss sich selber auf Moden und Zeitgeschmack einlassen, gleichzeitig aber in diesen Moden und diesen Zeitgeschmack in einer Weise intervenieren, die über sie hinaus. Und in dem Sinne, denke ich, muss man auch diesen Avantgarde-Gedanken der Kunst denken, als etwas, was einerseits also darauf angewiesen ist, sich auf den jeweils herrschenden Zeitgeschmack, auf die wechselnden Moden zu beziehen, kann heute nicht dieselbe Avantgarde versuchen zu betreiben wie 1949 bei uns. Sondern die Avantgarde muss selber paradoxerweise mit der Zeit gehen. Ich kann natürlich auch sagen, aber das ist ja deswegen nur modisch, das ist nicht wahr. Sondern auch bedeutende Avantgarde. Immer stellt sich hinterher heraus, Oldo-Avantgarde und Avantgarde, die wirklich den Punkt gebracht hat, was danach schrie, auf den Punkt gebracht zu werden, muss mit der Zeit gehen, muss sich dem Wechsel der Moden grundsätzlich anpassen, wenn auch nicht unterwerfen, sondern mit diesem Wechsel der Moden, man könnte sagen, distanziert, aber triftig umgehen. Damit, denke ich, kommen wir in ein Verständnis dieser Kulturdynamik hinein, was es ermöglicht, dennoch von dem Verständnis darüber hinauszukommen, dass man einfach, wie das Traditionalisten und Konservative zu sagen pflegen, es wechselt. Diesen Wechsel muss man sich einstellen und gewissermaßen, wenn die Röcke länger werden, die alten Röcke, die man noch hat aus der Zeit, als sie so lang waren, wieder aus dem Schrank holen. Und wenn sie Röcke kürzer werden, dann eben auf die entsprechenden Röcke, die man schon im Schrank hat, zurückgreifen. Dann Kleidungsstücken, auch männlichen Kleidungsstücken, Katalog machen. Ich glaube, dieses Beispiel aus der Oberbekleidungsmode ist natürlich ein vereinfachtes Beispiel. Aber es wird daran deutlich, wenn wir das so fassen, wie ich versucht habe, das zu fassen, dass es eben nicht einfach darum geht, dass das wechselt, sondern es geht darum, dass in diesem Wechsel jeweils ein sinnvolles und aussagefähiges Verhältnis zu dem, was sich in der eigenen Zeit verändert hat, was dringlich als Problem zu vergegenwärtigen ist, tatsächlich zum Ausdruck bringt. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht sehr auf die Philosophie zugespitzt, die ja dann versucht, auch den Geist ihrer Zeit, wie Hegel das gesagt hat, den Begriff zu bringen. Aber ich denke, das gilt auch für die bildende und darstellende Kunst und für die Literatur, die in diesem Wechsel tatsächlich zu einem Kanal gesellschaftlicher Wahrnehmung, sich verändernder gesellschaftlicher Realitäten und Widersprüchlichkeiten, Stofflichkeiten und Widersprüchlichkeiten. Und das im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts die Abstraktion sich in der Malerei durchsetzt. Es lässt sich nicht trennen davon, dass der traditionelle fürstlich, adlig, großbürgerlicher Haushalt mit seiner Struktur bis hin in die Hängung der Bilder an der Wand der Vergangenheit angehört. Und dass jetzt neue Formen des Wohnens, des Alltagslebens dominant und für die kulturelle Reproduktion zentral wurden, wo diese Art von Historienschinken, wie man sie heute in den Archiven der Museen findet, einfach keinen Platz mehr. Und wo ein bloßer Rückzug auf die Intimität, wie die Impressionisten das betrieben haben, durchaus ja mit großem Erfolg, ne? Die hängen jetzt wirklich überall in den Wohnzimmern, zu eng blieb. Insbesondere nicht die differenzierten Bedürfnisse der öffentlichen Selbstdarstellung befriedigen konnte. Akte Kunst ist dann eben auch typischerweise in den Versammlungssälen, in den Foyers, in öffentlichen Einrichtungen aufgehängt worden, die eben mehr wurden als das Gehäuse und mehr brauchten, als das Gehäuse der lohnabhängigen Kleinfamilie, für die sozusagen das Angebot des Impressionismus auf lange Zeit offenbar gereicht hat. Ich habe jetzt hier diesen Begriff des Kulturträgers eingeführt. Damit will ich Ausdruck bringen, dass es in diesem gesellschaftlichen Differenzierungsprozess zunehmend eine Gruppe von Menschen gibt oder Gruppen von Menschen gibt, die in spezifischer Weise, meistens ist es noch ausdifferenziert, diese Erneuerung und Bewahrung des Erbes, die Erprobung neuer Kulturverhältnisse, die Erfindung neuer Kulturverhältnisse innerhalb der Gesellschaft arbeitsteilig betreiben. Es ist nicht mehr so, dass jeder und jede unmittelbar an diesem Prozess beteiligt sind, sondern selbst Philosophie-Hochschullehrer sind da überwiegend als Konsumenten beteiligt. Und das ist eine hochspezialisierte gesellschaftliche Funktion geworden, wo eine schwierige Mischung von Kommerz und öffentlicher Intervention Voraussetzungen dafür gestaltet, dass kleine gesellschaftliche Gruppen diese Funktion der Selbstdarstellung der Gesellschaft und auch der Realitätswahrnehmung übernehmen können und immer wieder neu die Traditionen, auf die man sich bezieht, sowohl erfindet als auch beendet. Jetzt möchte ich einen kleinen Schnitt machen, weil jetzt wird das nochmal etwas komplizierter, weil ich jetzt den Versuch mache, so etwas wie einen Ausblick auf Rechtsphilosophie. Das wird von mir damit gerechtfertigt, und das war auch in der Bezug, der politische Bezug auch auf Nietzsche klar, dass wir in unseren Gesellschaften eben nicht nur die jeweilige Verfestigung des Geistes der Zeiten haben, dass sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, Moden, Zeitgeschmack und so weiter in bestimmter Weise normalisiert, vielleicht auch plural normalisiert und dann relativ verfestigt und erst in der nächsten Krisenkonstellation wieder verflüssigt, sondern das wird bei uns in unseren Gesellschaften, in unseren modernen, differenzierten Gesellschaften, selber nochmal überformt durch ein relativ selbstständiges System der Regeln. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf den Staat ein. Ich habe ja vorhin den Staat mit der Polizei zitiert, aber wenn man diese Rechtsverhältnisse begreifen will, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass diese Rechtsverhältnisse nicht einfach ein Produkt des Staates sind. Und man auch, glaube ich, nicht einfach unterstellen kann, dass mit dem Staat das Absterben ja ein wichtiges Theorem einer Philosophie der Befreiung ist, die Rechtsverhältnisse als solche verschwinden müssen. Das setzt allerdings ein bestimmtes, denke ich, differenziertes Verständnis von Rechtsverhältnissen voraus. Nämlich ein Verhältnis, das, würde ich durchaus mal sagen, bricht mit der traditionellen Vorstellung, die im Englischen auf T.H. Green zurückgeht. Im Deutschen wüsste ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das ist zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass Recht eben die Struktur hätte von Befehlen, hinter denen Drohungen stehen. Und auch im Deutschen gibt es eine starke rechtsphilosophische Richtung, die das Recht, den Unterschied von Recht und Moral etwa, an den Sanktionen festmacht. Also kann sagen, wenn jemand sich ungebührlich bereichert oder anderen dabei hilft, sich ungebührlich zu bereichern, dann ist das unmoralisch. Wenn es aber Rechtsregeln dafür gibt, was man denn als Banker machen darf und was nicht, dann kommt es zum Prozess, wie jetzt seit Jahren um die Berliner Landesbank, wo geprüft wird, ob diese Menschen nicht nur unmoralisch gehandelt haben, was, glaube ich, keiner bestreitet, sondern ob sie sich auch strafbar gemacht haben. Hier wird also der Unterschied zwischen moralischem Urteil zwischen Moral und Recht an der Sanktion festgemacht. Also, es werden dann eventuell einige Menschen verurteilt zu Geldstrafen, Bewährungsstrafen, Freiheitsstrafen, was immer. Diese Art von Kriterium scheint mir aber wenig geeignet zu sein, weil natürlich dann sich sofort die Frage stellt, wer ist die sanktionierende Instanz? Und die sanktionierende Instanz kann zuverlässigerweise eigentlich nur eine verselbstständigte Staatsgewalt sein. Damit wäre aber das Recht an die Existenz einer verselbstständigen Staatsgewalt gebunden. Und jede Diskussion darüber, was Rechtsverhältnisse ohne eine verselbstständigte Staatsgewalt ausmachen könnte, würde entfallen. Nur als Gedankenexperiment möchte ich da auf John Locke zurückgreifen, der für die eigenständige Existenz von Rechtsverhältnissen vor dem Staat auf das Argument zurückgreift, man könnte ja auch die Sanktion durch Selbsthilfe bereitstellen. Das heißt, man kommt sozusagen zu einer Rechtsauffassung, der hat Vieh gestohlen, das ist so das Beispiel, und dann tun die Nachbarn sich zusammen und bestrafen. Also eventuell gibt es dann auch den Sheriff, das ist dann gewissermaßen die Form, in der die nachbarschaftliche Selbsthilfe sich dann anfängt zu verselbstständigen. Von Staatsgewalt kann man da eigentlich noch nicht so richtig reden. Finde ich, ist unbefriedigend als Argumentationsweg, weil das führt dazu, dass man dann sich fragt, ja, und wie ist zu erreichen, dass diese Art von Sanktionsgewalt dann nicht zum Krieg aller gegen alle führt? Und darauf gibt es eigentlich keine vernünftige Antwort. Weil hier steht Sanktion gegen Sanktion, Gewalt gegen Gewalt. Und wenn Gewalt gegen Gewalt steht, dann entscheidet die Gewalt. Da haben wir sozusagen, dann löst sich auch das Recht in Gewalt auf und dann gibt es auch keinen Grund, warum sich jemand daran halten sollte. Deswegen scheint es mir sinnvoller zu sein, die Frage des Rechts an der Frage der Urteilsfindung und der Verfahren der Überprüfung von Urteilen festzumachen. Das ist eine Sache, wenn ich sage, die sich da bei der Berliner Bankgesellschaft bereichert haben, sind moralisch zu verurteilen und andere das auch sagen. Aber andere finden vielleicht, die haben ja ganz vernünftig gehandelt, die haben sich für eine schwierige Stadt in der Situation der Not engagiert und versucht, Kapital ins Land zu schaffen. Und hatten das Beste im Auge und von da aus war das überhaupt nicht unmöglich. Kann man dann natürlich diskutieren und man wird die Argumente prüfen, aber in einer solchen moralischen Debatte gibt es kein abschließendes Urteil. Weil es ist überhaupt nicht festgelegt, was denn erfüllt sein müsste, damit es ein abschließendes Urteil geben kann. Es gibt zwar faktisch, dann irgendwann hört die Debatte auf und in 100 Jahren werden die Leute sich relativ einig sein, bis auf ein paar dissidente Historiker, die sagen, ja, das war moralisch zu verurteilen. Ja, aber es gibt nicht ein Verfahren, das definiert, unter welchen Bedingungen wer, welche Instanz, ein solches Urteil aussprechen kann und das gilt. Und diese Art, deswegen habe ich den Begriff der Urteilsfindung verwandt, macht aus einem zunächst einmal vielleicht einem moralischen Urteil tatsächlich ein rechtliches Urteil. Sobald definiert ist, wie und wer und mit welchen Argumenten ein solches Urteil gesucht und dann auch schließlich gefällt werden kann. Und das macht diese Verfahrensdefinitheit, möchte ich das mal nennen, unterscheidet bereits rechtliche Normen von bloß moralischen Normen oder politischen Forderungen. Meistens ist das auch damit verbunden, und das ist in modernen Rechtsverhältnissen sogar immer so, dass es auch Verfahren der Überprüfung gibt. Das heißt, man kann sich ja die Frage stellen, also okay, das Verfahren ist, der Urteilsfindung ist definiert, nun wird das Verfahren aber verletzt. Die Zeugen werden bestochen oder der Richter beschimpft die Zeugen, also der zerbrochene Krug von Kleist lässt sich hier als Beispiel zitieren, oder der Richter hört gar nicht auf die Zeugen, sondern urteilt einfach drauf los. Gibt die verschiedensten Formen, wie das Verfahren verletzt werden kann. Und da gibt es eben den Gedanken und die Praxis, dass man Formen der Beschwerde gegen solche Verletzungen einführt, dass es möglich ist, das Verfahren zu überprüfen, Revision einzulegen, zur nächsten Instanz zu gehen, gibt dann die unterschiedlichsten bis hin zur Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht. Also in unserer Rechtsordnung haben wir hier eine durchaus eindrucksvolle Hierarchie von Möglichkeiten, ein ordnungsgemäßes rechtliches Verfahren dann auch durch entsprechende Überprüfungsverfahren zu garantieren. Und meines Erachtens, das knüpft an die Überlegungen von HLA Hart an, ist das viel besser geeignet, dieses Kriterium viel besser geeignet, Rechtsverhältnisse von anderen Verhältnissen zu unterscheiden. Das hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass wir auch völkerrechtliche Verhältnisse auf die Weise rekonstruieren können, selbst in Situationen, wo es mit der Sanktion bekanntlich hapert. Also man kann so, ohne dass man jetzt sagen muss, es gibt sozusagen ein Naturrecht und das Naturrecht ist sozusagen gleich der Moral und jeder vernünftig und billig denkende Mensch wird den Urteilen des Naturrechts, wobei dann die Frage ist, wer spricht die Urteile aus, wer überprüft sie und so weiter. Das ist also ganz unbefriedigend. Aber eine solche Auffassung, wie ich sie gerade im Anschluss an Hart zitiert habe, ist in der Lage, zwischen bloß moralischen und politischen Urteilen und einem rechtlichen Urteil, und auf das Urteil kommt es an, das ist die These hier, tatsächlich zu unterscheiden. Das ist sozusagen aber erst mal ein ganz elementarer Differenzierungsakt. In der Wirklichkeit moderner Rechtsverhältnisse haben wir das ausgebildet zu einer institutionellen Unterscheidung. Es gibt selbst in Großbritannien so etwas wie eine Verfassung, auch wenn es dort keine geschriebene gibt. Trotzdem gibt es Normen, die Verfassungsrang haben. Es gibt eine Rechtsordnung, in der Regel positiv gesetzt, wie das so schön heißt, also durch Gesetzgebung produziert. Und es gibt eine Justiz, die darauf spezialisiert ist, solche Fragen der korrekten Rechtsanwendung, der korrekten Rechtsverfahren, der korrekten Rechtsargumentation zu überprüfen und verbindlich zu beurteilen. Das ist nicht so, dass man dann zu einem Gutachter einfach nur geht und sagt, das war nicht in Ordnung, sondern wenn ein Richter feststellt, oder er ist dafür kompetent, dass irgendwie ein Verfahren, mit dem man konfrontiert war, nicht in Ordnung war, dann wird es aufgehoben und ist neu zu führen. Also in diesem Sinne sind bei uns eben nicht nur sozusagen Normen erster und zweiter Ordnung am Werk, wie ich das gestützt auf Hart ausgeführt habe, sondern wir haben erstens eine mehrstufige Rechtsordnung, unterscheidet zwischen einer Verfassungsordnung, die dann zum Teil noch sogar Ewigkeitsrang beansprucht, und dem positiv gesetzten Recht. Und wir haben eine als solche spezialisierte, dann auch noch nach Zuständigkeitsbereichen ausdifferenzierte Justiz. Damit wird es möglich, in Rechtsverhältnissen einen Rechtsstreit zu führen, der dann bestimmten Verfahrensregeln unterliegt. Man redet davon, eine Sache auszuklagen, das heißt, dann geht man bis zum Europäischen Gerichtshof als letzter juristischer Instanz, das ist nicht mehr nur das Bundesverfassungsgericht. Und dabei hat man aber auch immer die andere Dimension, und das ist dann auch die Dimension, wo dann meistens so etwas wie Richterschelte auch möglich bleibt, haben die Sachverhalte, über die sie urteilen, nicht nur rechtsförmig korrekt behandelt, die Verfahren beachtet und so weiter, sondern haben sie auch diese Sachverhalte richtig erfasst. Es gibt das historische Beispiel des Diebstahlsparagraphen. Wenn man eine bewegliche Sache wegnimmt, dann stellt sich die Frage, wie ist das aber mit Stromdiebstahl? Da hat man natürlich den Begriff der beweglichen Sache erheblich interpretieren müssen, aber das ist gelungen. Also es ist ja nicht so, dass man da sozusagen ein Ding jemand weggenommen hat, wenn man Strom gestohlen hat. Aber trotzdem, das dient für mich als Beispiel dafür, dass man nicht nur die Frage hat, wie rechtsförmig korrekt vorzugehen ist, sondern immer auch das Verhältnis zur Wirklichkeit zu thematisieren hat und hier die richtige Fassung, und zwar sowohl die sachlich als auch die normativ richtige Fassung der konkreten Sachverhalte zum Thema hat, und der Begriff der Sache bietet sich hier ja zum Beispiel durchaus an. Was aber auch dazu gehört, zu solchen Rechtssystemen, ist so etwas wie eine Gesamtfunktion. Ich denke, da hat Max Weber klar gesehen, dass eine wesentliche Funktion solcher Rechtssysteme darin liegt, tatsächlich zukünftige Entscheidungen berechenbar zu machen, sodass die Teilnehmer am Geschäftsleben etwa planen können. Wie morgen ein Richter in einem Streit über ein Mietverhältnis, in einem Streit über einen Kaufvertrag entscheiden wird, das ist einigermaßen für Experten jedenfalls berechenbar. Allerdings ist diese Berechenbarkeit nicht in die Form gegossen im Rechtsverhältnis, und das ginge auch nicht, dass es gewissermaßen einen Rechtsautomaten gibt. Man gibt sozusagen den Fall ein und das Urteil kommt automatisch heraus, sondern es ist nochmal darüber vermittelt, dass der Richter selber den Fall, die Argumente, die Position der Parteien und die Interessenkonstellation und ihren Sitz in der gesellschaftlichen Wirklichkeit beurteilt. Und wenn der Richter zum Resultat kommt, wie in dem Fall Sache, fremde bewegliche Sache, dass das eben der Wirklichkeit und dem Sitz des Streits in dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht adäquat ist, zu sagen, dass Strom keine bewegliche Sache ist, dann muss der Richter eine Form finden, dieses zu korrigieren und auch durchaus gegen den Buchstaben des Gesetzes Recht sprechen. Das macht natürlich nicht jeder Richter jeden Tag, aber das kommt durchaus in diesem Prozess vor und gehört zu den konstitutiven Funktionen derartiger Rechtsverhältnisse, sodass diese Rechtsverhältnisse in der Art, wie sie durch formelle und inhaltliche Regelungen dann gegenüber dem Auf und Ab der Verhältnisse stabilisiert sind, immer in dieser Spannung stehen, einerseits ein Maximum an Berechenbarkeit herstellen zu sollen und andererseits aber auch dieses Maximum an Berechenbarkeit mit möglichst weitgehender Richtigkeit in jedem einzelnen Urteil zu verbinden. Und damit dieses gelingt, hat man eben die Kompetenz der Richter entwickelt. Und damit dieses dann nicht gewissermaßen eine Frage der Richterpersönlichkeit bleibt, hat man den Gedanken des Instanzenzuges entwickelt. Das heißt, es gibt nicht nur einen Richter, sondern es gibt eine Folge von Richtern, die dann sozusagen übereinander urteilen und auch dort nach Verfahrenskriterien, also die nächste Instanz kann nicht einfach hinnehmen und das Verfahren neu aufrollen, sondern hat nur bestimmte Fragen zu beantworten. Und wenn die beantwortet sind, muss unter Umständen die erste Instanz selber nochmal neu urteilen, aber unter veränderten Voraussetzungen.
Ja, also man könnte da viel dazu sagen. Also ich dachte halt, besonders interessant ist sozusagen, wenn diese Rechtsnorm sozusagen dann selber doch immer noch in Widerspruch gerät zu dieser ersten Ebene, von der Sie ja gesprochen haben. Also deswegen hat ja Aristoteles auch schon diese Recht und Billigkeit kam dann immer noch mit hinzu. Ne? Aber das haben Sie ja sehr gut erwähnt. Aber oft hat man halt doch das Gefühl, wie zum Beispiel gerade auf so übernationalen Ebenen, dass wie in Fällen von Völkermord, da ist ja auch oft festgestellt worden, ja, es ist Völkermord. Das heißt, das ist rechtlich so definiert worden. Ja? Also rein rechtlich war das alles völlig klar, aber es ist trotzdem nichts passiert. Das heißt, dann fragt man sich natürlich, was hat das noch mit Recht zu tun? Denn der Völkermord geht lustig weiter. Diejenigen, die was dran ändern wollen, werden eher noch zurückgepfiffen, sogar dann von rechtlicher Ebene. Also das Recht ist sozusagen nur noch ein Schutz des Unrechts und der eigentlichen Mordtaten, die da geschehen. Ne?
Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz kompliziertes Ding, aber meines Erachtens ist das erstmal ein Argument dafür, die Sache so zu betrachten, wie ich das vorgeschlagen habe.
Ja.
Wenn wir das Recht nämlich von der Sanktion her betrachten, dann könnten wir gar nicht den Tatbestand würdigen, dass in einem korrekten Verfahren festgestellt worden ist, dass es Völkermord ist.
Ja, das ist
schon ein wichtiger rechtlicher Umstand, den man mit der Betrachtungsweise, wie ich sie hier vorgeschlagen habe, in der Tat auch würdigen kann. Und dann kann man die politische Debatte anfangen und sich die Frage stellen, warum wird das rechtlich tatsächlich Festgestellte, das rechtlich Festgestellte ist nicht erst dann festgestellt, wenn sich ein Staat gefunden hat, der das dann auch mit Gewalt umsetzt, sondern es gibt schon einen Schritt davor. Die allgemeine öffentliche Debatte ist da noch nicht ausreichend. Man kann hier vielleicht auch das Beispiel Iran zitieren, also dass jetzt die öffentliche Debatte überwiegend meint, das sei Wahlfälschung. Das ist, sagen wir, moralisch-politisch ein starkes Argument. Ist aber noch keine juristische Grundlage für irgendeinen korrigierenden Eingriff. Man könnte sich aber durchaus vorstellen, dass es im Rahmen der UNO die Möglichkeit gäbe, im Fall von Wahlfälschung sozusagen einen unabhängigen Richterspruch einzuholen. Gibt es gegenwärtig nicht, das gehört zu den Mängeln. Aber wenn so etwas in der Europäischen Union passieren würde, könnte man jedenfalls in Grenzen die Frage vor dem Europäischen Gerichtshof schleppen und der würde auch vermutlich sich da irgendwie als zuständig betrachten. Nicht, dass er jetzt einfach Neuwahlen veranstaltet, aber er würde doch die Überprüfung der daran liegenden Menschenrechtsverletzungen wahrscheinlich nicht ablehnen. Und so etwas würde dann in der Tat einen Gewinn an Rechtlichkeit bedeuten. Also so ließe sich das ja formulieren. Dann ist man auch aus der Debatte, der bloß politisch-moralischen Debatte, raus, wie könnte man denn da intervenieren, um das Übel zu beseitigen, sondern kann sich die Frage stellen, welche Art von Rechtsverhältnissen wären geeignet, um, sagen wir, die Abhilfe gegenüber solchen Übeln leichter zu machen. Aber sozusagen zwischen einem Rechtsspruch und der Abhilfe des Übels bleibt ein Unterschied. Also diesen Unterschied möchte ich auch gar nicht verwischen. Es gibt sowas wie eine Rechtsillusion, die unter sozusagen wohlmeinenden Juristen verbreitet ist, dass gedacht wird, wir haben den Rechtsspruch, damit ist eigentlich schon alles gewonnen. Das ist, wie das völkerrechtliche Beispiel zeigt, überhaupt nicht der Fall. Aber man kann da durchaus zum Beispiel innerbetriebliche Realitäten, ne, wenn es irgendwo eine klare Rechtslage gibt, heißt das noch keineswegs, dass es auch überall in allen Betrieben respektiert wird. Sondern da gibt es einen breiten Bereich, wo, wie sozusagen der Gewerkschafter im Gang gesagt wird, die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung nur mit ziemlichem Druck und unter Umständen staatlichen Fördermitteln erreicht werden kann. Also insofern ist das nicht nur eine Frage gewissermaßen von Völkermord, sondern es ist eine Frage, die in vielen Rechtsgebieten ganz praktisch sich stellt, die aber mit der Art von Betrachtung von Rechtsverhältnissen, wie ich sie hier vorschlage, was ja im Grunde sozusagen eine Kurzskizze einer Rechtsphilosophie ist, durchaus bearbeitet werden kann. Was bedeutet das alles? Die Standardfrage meines PowerPoint-Programms. Ich denke, das bedeutet zweierlei. Dass einmal in modernen, komplexen Gesellschaften wir nicht unterscheiden können und dürfen zwischen einer statischen und einer dynamischen Betrachtung. Auguste Comte hatte das für die Soziologie vorgeschlagen und das findet sich, sagen wir heute, bis zu Niklas Luhmann reproduziert. Die Systemtheorie betrachtet grundsätzlich den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess als sozusagen eine statische Konstellation von Systemen, die sich natürlich reproduzieren, aber jedes System für sich und wie sich die Gesamtkonstellation reproduziert, ist eigentlich gar nicht thematisierbar. Sondern man muss in all den Teilverhältnissen dieses Ineinander von Statik und Dynamik, von Reproduktion und Neuanfang konkret begreifen. Zweitens, komplexe Systeme reproduzieren sich. Das ist mit Händen zu greifen. Das prägt unsere gesellschaftliche Wirklichkeit. Es ist aber auch mit Händen zu greifen, dass dieses nicht auf Dauer geschehen kann, sondern alle diese gesellschaftlichen komplexen Systeme haben ihre, wenn man das längerfristig betrachtet, ihre begrenzte Zeitdauer. Sodass immer auch, jedenfalls in allen größeren Krisen, sich die Frage nach einem Übergang zu einer anderen Konstellation komplexer Systeme zu einem anderen Gesamtsystem oder Weltsystem oder wie immer wir es nennen wollen, stellt. Und dass in diesen Krisenmomenten diese Statik umschlägt in einen Prozess der Veränderung, Transition, Übergangsprozess und die Dynamik der politischen Auseinandersetzung, der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung in Kämpfe um die Gestaltung dieses Übergangs, also die Transformation. Und ich denke, deswegen habe ich den Begriff des komplexen Systems eingeführt, das heißt, dass es jedenfalls in den größeren gesellschaftlichen Revolutionskrisen immer wieder dazu kommt, dass sich unterschiedliche Pfade als möglich abzeichnen und zwischen ihnen in historischen Kämpfen entschieden werden muss. Bifurkationen, die nicht unbedingt nur zwei Glieder haben, vielleicht auch Trifurkationen, bilden sich historisch heraus. Im 20. Jahrhundert kann man als großes Beispiel hier begreifen in den 30er und 40er Jahren, die Herausbildung des Stalinismus, der Aufstieg und Untergang des deutschen Faschismus, aber auch die Herausbildung der neuen Konstellation in den USA aufgrund des New Deal. Das waren die drei, die dann in der Nachkriegszeit zum weltweit hegemonialen Fordismus geführt hat. Das waren drei Alternativen in einer historischen Krisensituation. Und ich denke, man kann das nicht so denken, dass von vornherein klar war, dass die USA gewinnen wird. Dass gewissermaßen der Fortschritt in der Linie der USA liegen wird. Viele haben damals gedacht, der Fortschritt liegt in der Linie der Sowjetunion. Einige haben auch gedacht, der historische Fortschritt liege in der Entwicklung des deutschen Faschismus. Das hat sich überhaupt erst entschieden, so würde ich vorschlagen, das zu denken, in den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs. Natürlich waren diese Kämpfe nicht, sagen wir mal, völlig gleich. Die Chancen, den Krieg zu gewinnen, waren unterschiedlich verteilt. Aber von vornherein zu sagen, es war klar, wie der Gang der Geschichte weitergehen würde. Und diese Bifurkation hat es gar nicht gegeben. Das wäre meines Erachtens eine falsche Betrachtungsweise. Ich sage das deswegen, weil ich denke, dass wir uns womöglich in der gegenwärtigen Situation wieder auf solch eine Bifurkation hinzubewegen und die Frage sich stellt, wie dieses Mal zwischen den Alternativen entschieden werden kann. Denn die Option eines Dritten Weltkrieges zum Zwecke der Entscheidung über die historischen Entwicklungsalternativen, denke ich, muss ausgeschlossen werden. Es ist aber ein Postulat, nicht eine Garantie. Ich glaube, damit kann ich heute fast schließen und verweise auf die nächste Vorlesung, wo es um Staat und Politik gehen wird, eine Kritik des Begriffs der Souveränität, nochmal über das Verhältnis von Macht und Herrschaft und über das Konzept des politischen Gemeinwesens und den Gedanken des Absterbens des Staates. Ja, ich danke.